Es ist eigentlich schon fast alles gesagt worden. Besonders Christian Muschitz hat schon gesagt, wie das also abgelaufen ist. Es ist also vor kurzer Zeit, vor 3 Wochen, eine Leitlinie herausgekommen, die die Osteoporose betrifft, und zwar von Arznei und Vernunft. Und die letzte Leitlinie ist jetzt schon 2010, also eine Zeit her. Diese Form jetzt ist in digitaler Weise ins Internet gestellt worden und ist für jeden frei und kostenlos zuständig. Und was ist eigentlich Arznei und Vernunft? Arznei und Vernunft ist also jetzt nicht eine Werbebroschüre von der Sozialversicherung, sondern es ist eine Initiative, die zwar die Sozialversicherungen beinhaltet, aber auch die österreichische Pharmaindustrie einschließt und letztlich auch Ärztekammer und Apothekerkammer in ihren Reihen hat. Die Ziele und die Aufgabe haben sie sich gemacht in der Darstellung und in der Entwicklung von Leitlinien für wichtige Erkrankungen. Und die werden dann den Ärzten und den Apothekern zur Verfügung gestellt. Sie richten sich nicht nur an die Mediziner und Apotheker, sondern auch an die Patienten. Das heißt, auch Patientenbroschüren werden aufgelegt, wo also Betroffene und Nicht-Betroffene darüber informiert werden, was diese Krankheit eigentlich ist und wie sie behandelt werden kann. Ja, wie komme ich dazu? Das haben wir schon gesagt. Sie gehen einfach zu Ihrem Browser, schreibe ich hinauf, entweder Arzt und Arzneivernunft.at oder einfach nur Osteoporose, Arznei und Vernunft, und Sie bekommen diese Seite, wo Sie auch dann schon sehen, dass also an vielen anderen Erkrankungen gearbeitet wurde und Leitlinien erstellt worden sind. Wenn Sie dann hier unten ankreuzen, dann bekommen Sie die ganze Leitlinie in digitaler Form zugeliefert. Es gibt dann noch Untergruppen, die man anklicken kann, die einzelne Fachbereiche und spezifische wichtige Daten liefern zur Information. Und apropos Information, es gibt auch eine Zusammenarbeit mit der Akademie der Ärzte für die Fortbildung. Das heißt, über ein E-Learning-System können Sie das anklicken und diese Dinge herunterladen, lernen davon und dann auch in Form einer Prüfung Ihre CME-Punkte erwerben. Also das finde ich ganz toll und ist jetzt sicher ein Novum, das wahrscheinlich weiter Schule machen wird. Die wissenschaftliche Leitung dafür hat Professor Singer, der auch Vorstand der Ethikkommission ist, geführt. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle auch bei ihm ganz herzlich bedanken für die Geduld, die er mit uns aufgebracht hat, vor allem mit mir, wo wir also sehr lange und oft wegen der Hormonersatztherapiekämpfe untereinander, die Elisabeth lacht, auszutragen gehabt haben. Was beinhaltet das? Das beinhaltet Grundlagen, Risikofaktoren, Prävention, Diagnose und Medikamente und Therapie. Das meiste ist eigentlich heute schon abgehandelt worden, deswegen kann ich mich bei dem einen oder anderen Thema da kurz halten. Die Definition der Osteoporose ist uns seit langer, langer Zeit allen bekannt. Dass es dann auch noch eine Information gibt seitens der WHO über diagnostische Kriterien ist uns auch bekannt. Ich brauche nicht sagen, dass also bisher eigentlich immer so gehandhabt worden ist, in den früheren Jahren, dass wenn eine Knochendichte gemacht worden ist, ab einem Wert von minus 2,5 wurde gesagt, das ist eine Osteoporose und die wird behandelt. Das heißt, es wurde nicht nur für eine Diagnose einen Schwellenwert hergenommen, sondern auch für einen Therapieschwellenwert. Und wir haben heute auch schon mehrfach gehört, dass das nicht immer Sinn macht und dass die Knochendichtemessung allein nicht dazu verwendet werden kann, in jedem Fall eine Behandlung durchzuführen. Es gibt Überbewertungen, Unterbewertungen. Und wir wissen, dass also der Großteil der osteoporotischen Frakturen in einem Bereich der Osteopenie, also zwischen minus 1,0 und minus 2,5 Standardabweichungen, entsteht und auftritt. Ja, über Epidemiologie brauche ich nichts mehr sagen. Da wurde alles gesagt, das hat also Hans-Peter ausführlich betrachtet. Die Frage ist, wer, wann und warum bekommt eine Osteoporose. Es sind also nicht nur Frauen, es sind auch Männer dabei, es sind nicht nur altersgemäße oder alte Menschen, es sind auch jüngere Menschen dabei. Warum ist das so? Es ist deswegen so, weil es viele Risikofaktoren gibt, die auf die Osteoporose einen Einfluss haben, die die Frakturneigung erhöhen. Und letztlich das, was wir fürchten bei der Osteoporose, ist ja nicht eine schlechte Knochendichte, sondern das sind die Frakturen. Da gibt es, das haben wir auch schon gehört, verschiedene Stärkegraden von Risiken. Starke sind, die ein relatives Risiko über das Dreifache haben. Der Fokus insgesamt hat sich also in der Therapie und im Management sehr schwer auf diese Risikofaktoren jetzt fokussiert. Es ist nur ein Teil davon abgezeichnet und ich möchte Sie ja eher anregen, diese Leitlinien auch selbst durchzugehen, und sie kann Ihnen helfen, dann verschiedene Detailbereiche herauszufinden. Es gibt allgemeine Risikofaktoren, das sind das Alter, das ist das Geschlecht, das sind häufige Stürze und so weiter und so fort. Dann gibt es Erkrankungen, die einfach da sind, die Knochendichte vermindern, die Frakturhäufigkeit entstehen lassen. Auch da haben wir heute schon einen sehr schönen Vortrag gehört, betreffend des Diabetes. Aber es gibt auch Erkrankungen mit einem sehr starken Risiko, zum Beispiel die Herzinsuffizienz. Das wissen wir noch nicht so lange, dass auch die Herzinsuffizienz ein Faktor sein kann, wo man also dann an Osteoporose denken muss. Und es gibt auch Medikamente, die per se zu einer Osteoporose führen können und das Frakturrisiko erhöhen können. Wir alle kennen das Problem mit dem Cortison, das ist ja lange und gut bekannt. Wir haben auch heute schon gehört über die Antidiabetika, das eine oder das andere. Wir haben von Professor Retsch gehört, die Probleme, die entstehen, wenn man Aromatasehemmer verwendet. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Faktoren, die also zu beachten sind. Und diese Listen und dieses Nachschlagwerk kann uns da helfen, da einen Weg zu finden. Es hilft uns auch noch in einem anderen Bereich. Also bei uns in Kärnten ist das so, wenn ich eine Patientin zu einer Knochendichtemessung schicken will und die ist jünger als 65 Jahre, dann übernimmt die Kasse auch nur die Kosten dann, wenn einer dieser Risikofaktoren aufgezählt ist. In Wien ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen anders. Die Institute, die es gegeben hat, die rechnen nur noch privat ab oder die Verrechnung funktioniert nicht so, wie das also bei uns noch der Fall ist. Risikofaktoren werden auch erhöht sein, wenn Medikamente und die Therapie der Erkrankungen eine Frakturerhöhung geben. Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das sind Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen und eine Reihe auch von neurologischen Erkrankungen. Denken Sie nur an den Morbus Parkinson, der durch die erhöhte Sturzgefährdung dazu führen kann. Prävention. Das ist ein Schlagwort, das im Prinzip auf zwei Säulen beruht. Das eine ist die Ernährung, das andere ist die körperliche Aktivität. Elisabeth hat ganz ausgezeichnet über die körperlichen Aktivitäten gesprochen und was man tun kann, nicht nur im therapeutischen Bereich, sondern wenn es irgendwie geht, auch im präventiven Bereich. Was die Ernährung betrifft, auch das ist klar, die Schlagworte ausgewogene Ernährung, Kalzium, Vitamin D, haben wir einen sehr guten Vortrag gehört von Dr. Bernecker. Aber auch, und das vielleicht geht da oft ein bisschen unter, eine ausreichende Eiweißaufnahme ist für eine entsprechende Ernährung notwendig, auch im Hinblick auf die Osteoporose. Ja, dass das in der Praxis für uns in den letzten 50 Jahren zunehmend schwerer ist, da wissen Sie genauso gut Bescheid wie ich, also jemanden, der 65 ist, dann zu motivieren, Bewegung zu machen oder bei der Ernährung irgendwas umzustellen oder vielleicht sogar Nikotin und Rauchen aufzugeben. Das ist in der Praxis nicht wirklich immer leicht, aber es lohnt sich zumindest, das anzusprechen und immer wieder darauf hinzuweisen. Die Diagnostik ist, wie immer in unserer Profession, An erster Stelle steht die Anamnese, was also sehr oft einfach auch vernachlässigt wird. Wir haben zu fragen nach vorausgegangenen Frakturen. Wir sollten, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Hinweis, schauen, dass wir die Frakturrisiken kennen, nachfragen, herausfinden. Einfach dieses Case-Finding, wie das die Engländer so schön sagen. Eine Sturzanamnese ist selbstverständlich. Und auch wenn wir behandeln, müssen wir darauf achten, welche Kontraindikationen oder Nebenwirkungen es geben könnte. Und davon gibt es ja doch einige, wie wir ja schon gehört haben. Etwas, was ganz, ganz einfach in der Praxis festzustellen ist, zum Beispiel, ist ein Größenverlust. Ein Größenverlust von mehr als 4 cm muss einen schon irgendwo dann aufgehen, dass es da möglicherweise als Hintergrund die Osteoporose gibt. Auch Muskelkraft und Koordination sind Faktoren, schon beim Händedruck, beim Begrüßen, wo man also sagen kann, okay, da fragen wir einmal nach und schauen einmal nach. Und das Gleiche gilt für eine Sturzgefährdung und viele andere Faktoren. Zur Diagnostik helfen uns auch noch sogenannte Tools, nämlich zur Abschätzung und Bestimmung des Frakturrisikos. Über eines haben wir auch schon heute gehört, das ist der FRAX, ein Risikorechner. In unseren Leitlinien ist auch der DVO-Risikorechner mit einbezogen, der allerdings in unseren österreichischen Kreisen nicht wirklich so viel Anklang gefunden hat, obwohl er sehr gut ist. Benutzen Sie den, er ist herunterladbar, Sie können der Patientin oder dem Patienten jetzt schon sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Fraktur zu bekommen. Und die Kennzahlen wurden Ihnen heute auch schon gezeigt. Für die wichtigsten osteoporotischen Frakturen sind das 20%, für Schenkelhalsfrakturen isoliert dargestellt 5%. Und es ist heute auch schon so, dass die Knochendichtemessung gar nicht im osteoporotischen Bereich sein muss. Die Krankenkassen haben das jetzt auch schon verstanden. Wenn es also ein erhöhtes Frakturrisiko gibt, kann man mit einer Behandlung beginnen, auch wenn die Knochendichte eine oft scheinbar gute ist. Ja, man sieht oft die Lendenwirbelsäule, zählt alle Wirbelkörper zusammen, dann hat man eine sehr dichte Struktur. Man sagt der Patient, nun ist das eh alles wunderbar, in Wirklichkeit steckt da dann oft schon eine Wirbelkörperfraktur dahinter. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, nach wie vor gibt es natürlich die Knochendichtemessung. Goldstandard ist nach wie vor die DEXA-Messung. Und die empfohlenen Stellen, wo gemessen wird, sind die Wirbelsäule, der Schenkelhals, dann der Gesamtfemur und in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel Hüftoperationen vorangegangen sind, auch der Ein-Drittel-Radius, den man ergänzend verwenden kann. Zur Labordiagnostik wurde auch schon das eine oder andere gesagt. In erster Linie ist ein Basislabor dazu da, sekundäre Ursachen auszuschließen oder möglicherweise auch Kontraindikationen für eine Behandlung herauszufinden. Und ein Spezialfall sind eben die Knochenresorptionsmarker, die ja nicht jetzt wirklich in der täglichen Praxis überall vorhanden sind, die auch nicht bezahlt werden. Sie sind keine alleinige Entscheidungsgrundlage für eine Behandlung, aber sie sind wunderbar einzusetzen für das Monitoring einer medikamentösen Therapie oder auch zu schauen, nimmt der Patient das Medikament und wie ist das Therapieansprechen. Therapieentscheidungen, wie trifft man die? Wir haben 2 Hilfsmittel. Das eine ist von der DVO, wo also das heute schon gezeigt worden ist, einfach mit einer simplen Ja-Nein-Klassifizierung, sowohl für Frau, Mann, dann eben auch für verschiedene Altersgruppen und das in Abhängigkeit von der Knochendichtemessung. Das heißt im Prinzip nichts anderes. Ältere Menschen, also Frauen über 75 und Männer über 85, die sollte man in jedem Fall therapieren. Das wird natürlich nicht durchgeführt, aber zumindest diese Empfehlung wird hier so beschrieben. Und jüngere Patienten, also bei Frauen zwischen 50 und 60 und Männern zwischen 60 und 70, ist es so, die wird man erst bei einer sehr, sehr schlechten Knochendichtemessung minus 4,0 behandeln. Bitte, das sind da so Vorstellungen, wie sie die DVO in Deutschland bringt. Wir in Österreich sind da ein bisschen anderer Meinung. Das, was aber in diesem Fall gemacht werden muss, das haben wir am Beispiel Diabetes heute gehört, man muss also dann die Risikofaktoren dazunehmen und kann dann von einem Ja zu einem, beziehungsweise von einem Nein zu einem Ja kommen, so müsste ich das ausdrücken. Über den Frax in diesem Zusammenhang habe ich gerade früher gesagt, worum es da geht. Calcium und Vitamin D kann ich kurz halten, wir wollen ja vielleicht auch noch zu einer Führung kommen. Die Medikamente wurden auch von Frau Dozent Fahrleitner mehr als fantastisch dargestellt. Und in diesem Therapieschema, da sind dann auch die einzelnen Substanzen aufgezeichnet und eine kurze Beschreibung davon gegeben. Ganz, ganz wichtig, und das ist auch schon heute angeklungen, bei der Hormonersatztherapie, die als präventive Maßnahme medikamentös gegeben werden kann. Auch das war eben immer wieder ein bisschen strittig. Ist dann sinnvoll, wenn man sie innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Menopause verwendet. Dann Raloxifen, Tivolon brauche ich Ihnen also jetzt nicht weiter erklären, das hat die Astrid durchgesagt. Nachdem ich Gynäkologe bin, möchte ich einen kurzen Satz nur zur Hormonersatztherapie geben. Also vor 3 Wochen ist diese Studie herausgekommen, die im JAMA publiziert worden ist. Die Joanne Manson ist eine der Hauptautorinnen der WHI-Studie. Und ich habe also jetzt Daten herausgebracht an über 27.000 Frauen, wo sie geschaut haben, wie schaut es aus mit der Gesamtmortalität, mit der spezifischen Mortalität betreffend kardiovaskuläre Erkrankungen, mit der spezifischen Mortalität, was Karzinome betrifft. Da haben wir die eine Gruppe Placebo, die andere Gruppe Verum und bis auf den Tag genau sind da die gleichen Daten da. Das heißt, auf der einen Seite, okay, hat es einen Sinn, Hormone zu nehmen, wenn man nicht älter wird. Umgekehrt kann man sagen, ja, sie können Hormone nehmen und brauchen keine Angst haben, dass jemand früher verstirbt. Also die beiden Gruppen sind gleich. Der einzige Unterschied ist, und das wird eigentlich dann nicht bewertet und gesagt, und das ist aber etwas, was wir in unserer täglichen Praxis als Gynäkologen sehen, die Frauen, die symptomatisch waren, die haben davon profitiert in ihrer Lebensqualität, die haben sich einfach wohler gefühlt. Die anderen Frauen jetzt in den letzten 15 Jahren, die aus Angst vor der Hormonersatztherapie diese nicht genommen haben, tun mir eigentlich leid und das wäre an und für sich nicht notwendig gewesen, wenn diese Studie gleich von Anfang an korrekt durchgeführt worden wäre bei der Publikation, weil dann jetzt diesen Aufschrei, der in verschiedenen Ländern unterschiedlich stattgefunden hat, nicht gegeben. Also keine Angst, wenn jemand kommt im Wechsel innerhalb der ersten 10 Jahre und Beschwerden hat, Sie können ganz beruhigt sein, sie wird keinen Tag länger oder weniger lang leben als die, die nichts genommen haben, nur sie wird sich wohler fühlen. Über die antiresorptiven Therapieformen wurde gesprochen, das ist also die Bisphosphonate, das ist das Denosumab, auch das Strontiumranilat, das heute nicht angesprochen worden ist, ist eine Substanz, die sowohl einen antiresorptiven als auch einen anabolen Bereich für den Knochenaufbau abdeckt. Das wird, soviel ich weiß, in der nächsten Zeit in Österreich vom Markt genommen, weil es sich einfach nicht wirklich bewährt hat, nicht weil das Medikament schlecht ist, sondern weil gewisse Nebenwirkungen da dazu geführt haben, dass man zurückhaltender geworden ist, vor allem im kardiovaskulären Bereich. Und außerdem war es in der dunkelgelben Box und keiner in der Praxis tut sich gern die Arbeit an, dann sowas anzusuchen. Raloxifen wurde schon besprochen, das wird also nicht nur für die Prävention, sondern auch für die Therapie, auch in meinem Klientel, viel zu selten angewendet. Und vor allem aus meiner Sicht, dann sollte man dran denken, wenn Frauen ein Risiko in der Familie haben für Mammakarzinom. Da ist das ein hervorragendes Präparat, nicht nur für die Brust, sondern eben auch für den Knochen. Deriparatit, auch da hat die Astrid drüber gesprochen, da sind noch viele Dinge unterlegt, die man sich aus diesen Arznei- und Vernunftleitlinien herausnehmen kann. Verlaufskontrollen, ja, in jedem Fall einmal, ich nehme nur einen Punkt heraus, niedrigtraumatische Frakturen, also Frakturanamnese, da wird oft drüber gegangen und eben als Initialfraktur eine Fraktur des Radius, denken Sie dann auch an Osteoporose. Und ich komme jetzt schon ganz langsam, aber sicher zum Schluss, weil wir ja auch noch das Museum zum Teil besuchen wollen. Zeitabstand zwischen den Nexa-Messungen, das ist abhängig von der ersten Messung. Ist es zu erwarten, dass also innerhalb des nächsten Jahres eine Verschlechterung eintritt, um 0,5 Standardabweichungen, dann kann man schon nach 12 Monaten das wiederholen. Ist es so, dass nur bei einer Veränderung von minus 1,0 Standardabweichungen eine Therapiemöglichkeit sinnvoll ist, dann kann man 2 Jahre warten und wenn die Knochendichte sehr gut war, dann kann man ruhig 5 Jahre warten, bevor man die nächste Messung macht. Auch da Verlaufskontrollen, zumindest in Abständen von 2 Jahren oder aber, wenn es zu Frakturen kommt, oder aber, wenn man darüber denkt, eine Therapie zu ändern und eben auch, wenn andere neue Risikofaktoren auftreten. Abschließend, wie würde ich mir vorstellen, das Management von einer Osteoporose-Medikation? Anfangen müsste man schon ganz, ganz früh, nämlich da, wo sich die Knochenstruktur aufbaut, wo sich die Knochendichte, die Knochenmasse aufbaut, nämlich schon bei den Jugendlichen und jungen Menschen. Das nenne ich Primärprävention und kann erreicht werden eben mit Bewegung, gesunder Lebensführung. Das nächste ist so ungefähr in Lebensmitte, also da, wo die Frau in den Wechsel kommt. Da muss ich versuchen herauszufinden, gibt es zusätzliche Risikofaktoren, wer ist mehr oder weniger gefährdet. Und erst als letzte Maßnahme, und die ist oft bei uns die erste, ist die aus meiner Sicht der Zerrprävention, nämlich die Verhinderung weiterer Frakturen. Da braucht es eine enge Zusammenarbeit vom Geriater bis hinunter zum Pädiater, also nicht nur das Alter, sondern schon bei der Jugend anfangen und eben auch osteologisch interessierte Teilnehmer, so wie Sie. Damit bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit.